Im Fortgang unserer Betrachtung des Johannesevangeliums kommen wir nun zu Johannes Kapitel 21 ab Vers 3. Johannes 21 ab Vers 3. Da heißt es, Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht nun zu ihnen, Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, welchen Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Schifflein, denn sie waren nicht weit vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf, zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land, und wiewohl ihrer so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommet her, frühstücket. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, da sie wussten, dass es der Herr sei. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und gleicherweise den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Soweit Gottes Wort. Es ist köstlich zu sehen, wie der Herr Jesus seinen Jüngern, insbesondere von diesen wieder dem Petrus, gegenüberstand. Nach dem, was alles geschehen war, das Verlassensein, das heißt, die Jünger verließen ihn alle, das verleugnet werden, dort durch Petrus, und der Herr ist, er geht seinen Jüngern nach. Allein der Herr war es, der die Fische, wie wir gelesen haben, jener Jünger kommen ließ. Der Jesus sieht seine Jünger am See. Er hatte ihnen den Befehl gegeben, wie wir das in Matthäus 28, Vers 10 lesen. Da hatte er ihnen befohlen, nach Galiläa zu gehen. Was machen sie? Sie gehen fischen. Das heißt, der Herr war nicht mehr in ihrer Mitte, wie sie meinten, und da gehen sie ihrem alten Handwerk nach. Sie gehen fischen. Ihrem einstigen Beruf, aus denen Christus sie herausgerufen hatte. Petrus ist, er sagt, ich gehe hin fischen. Und hier sehen wir, wie die Jünger, die dies hörten, damals waren es 7 an der Zahl, die beisammen waren. Auch wir gehen mit dir. Es sind üble Dinge. Wir sehen, wie das alles ansteckt, wenn böse Dinge in der Gemeinschaft der Seinen geredet werden, welche Wirkungen es auf andere hat. Und dann sehen wir, wie freundlich der Herr trotz all der Geschehnisse ist. Hier heißt es in Vers 4, Frühmorgen, als es schon Frühmorgen anbrach, da war der Herr Jesus schon am Ufer. Die Jünger waren noch nicht da, aber der Herr Jesus war da. Und sie wussten nicht, obgleich sie da einen Mann hinten am Ufer rumhantieren sahen, sie wussten nicht, dass es der Herr Jesus war. Wir haben das Gleiche schon einmal in dem Kapitel vorher, Vers 14, wo es heißt, und sie wussten nicht, dass es Jesus sei. Es war eine Zeit, als der Herr Jesus durch Golgathas Kreuz den Tod fand, dass ein völlig neuer Abschnitt für die Jünger begonnen hatte. Der Herr wollte sie hineinführen, nunmehr selbstständig vor Gott zu stehen. Er wollte ihnen lernen, in eigener Sache, in seinem Sinne, sich zu entscheiden. Aber wenn wir den Weg der Jünger betrachten, wie sie da und dort reagieren, so waren es alles Dinge, die nicht nach dem Gedanken des Herrn verliefen. Der Herr sagt, sie sollen nach Galiläa gehen, dort wird er ihnen begegnen. Dann ist's klar, gehen sie an einen See fischen. Und wir wissen ganz genau, wenn wir das Wort des Herrn nicht befolgen, dass wir aus seinen Segensströmen uns herausbegeben. Gott hatte einstmals dem Propheten des alten Bundes, dem Vater der Propheten Elia, gesagt, er solle an den Bach Krit gehen. An eine ganz bestimmte Stelle, hatte Gott gesagt. Warum? Weil Gott dort den Segen des Lebens, den Segen des irdischen Lebens und seiner Erhaltung zugesagt hatte. Er hatte es den Raben vorher ins Herz gegeben, dass sie zu bringen hatten täglich Brot und Fleisch. Und der Prophet geht an die Stelle, die Gott ihm geheißen hat. Und wenn wir vergleichsweise heute die Gläubigen sehen, dann richten die sich nicht mehr danach, was Gottes Wort redet, sondern sie gehen dorthin, wo sie es für richtig befinden. Aber sie stellen sich an die Stelle, wo Gott seinen Segen nicht verordnet hat. Gott hatte hier gesagt, dass hier die Raben ihn ernähren sollen. Hätte sich der Prophet an eine andere Stelle gestellt, dann hätten die Raben geguckt und geschaut und wussten nicht, was sie mit den Sachen machen sollten, weil der Elia gefehlt hätte. Und so ist es auch heute mit uns. Wenn Gottes Wort zu uns redet, und er redet so deutlich und so klar, so dürfen wir uns freuen, dass wir auch hier Brüder in der Mitte dieser Gemeinde haben, wenn jemand nicht klarkommt, die können ihnen schon sagen, wo was geschrieben steht, sodass niemand irre gehen muss. Wir richten uns allein nach den Aussagen seines Wortes. Was Menschen darüber befinden, ist das Unwichtigste, was es neben Ackerbau gibt. Aber in einer Gemeinde. Aber ich sage nur, wenn wir uns außerhalb der verordneten Segensstellungen begeben, ist's kein Wunder, wenn wir in Magerkeit dahingehen, seines göttlichen Segens verlustig werden. So auch hier. Und dennoch ist der Herr früh am Morgen dort, bevor seine Jünger ausgeschlafen hatten. Er war dort. Er gibt sich nicht zu erkennen. Es heißt hier in Vers 4, die Jünger wussten nicht, dass es Jesus sei. Warum? Weil der Herr schon ganz früh am Morgen dort hinten stand. Er wusste, sie kommen hier vorbei. Und ich glaube, jedes einzelne dass da die Errettung in Christo angenommen hat, ist eine solche Sache, dass der Herr Jesus auf unseren eigenwilligen Wegen uns eine Begegnung geschenkt hat. Der Jesus ist schon frühzeitig um die Errettung der Seelen bemüht. Die Frage ist nur, ob wir auf seine Angebote, auf seine Nahrung, bei den Propheten waren es Brot und Fleisch, hier war es Brot und Fisch, ob wir auf seine Angebote eingehen oder ob wir es besser wissen als unser Gott. Dieser Petrus, der uns hier genannt wird, der da sagt, ich gehe hin fischen, wir haben das in der Schule gelernt, da sagt der Lehrer immer, wenn ihr einen Satz aufbaut, dann fangt ja nicht mit dem Wort ich an. Das höre ich heute noch, wie er das immer wieder sagte. Ein Satz darf nicht mit dem Wort ich anfangen. Petrus fängt mit ich an. Ich gehe hin fischen. Nun ja, Herr Jesus möchte uns frei machen von uns selbst. Das war nicht die Absicht meines einstigen Lehrers. Aber kaum war der Herr Jesus auferstanden, da beschäftigte er sich bereits wieder mit denen, die ihn alle verließen. Der Herr ging ihnen nach. Die begangenen Wege der Jünger zum Fischfang waren verkehrt, weil der Herr Jesus ihnen einen anderen Weg gesagt hatte und entgegen der Weisungen des Herrn verliefen. So greift Gott auch in unsere verkehrten Lebenswege ein. Ach, dass wir es doch erkennen möchten. Und lässt unsere bösen Wege, genau wie hier, oftmals noch zum Guten mitwirken. Der Herr Jesus ist nicht verpflichtet, alle Dinge zum Besten mitwirken zu lassen. Aber er tut es. Er tut es aus Liebe zu uns. Und diese Liebe, die hat nur er, unser Herr, allein. Wer wollte sich mit seiner Liebe messen? Der Gipfel der Liebe Jesu ist, dass er sich der unglaubenden und ungehorsamen Jünger auch noch offenbart. Er zeigt sich ihnen als ihr Herr, als ihr Meister. Er zeigt sich ihnen als der Geber aller guten Gaben. Der Erste, der ihn in dieser seiner Weise überhaupt sieht, erkennt, ist Johannes. Und ausgerechnet dem Petrus sagt er, es ist der Herr. Der Erste aber, der zu ihm, zu Christus, eilt, ist Petrus. Wir haben heute gehört, dass der Petrus schon eine Begegnung mit dem Herrn hatte. Wir haben auch die Bibelstelle genannt. Nach unserem menschlichen Denken hätte er wohl der Letzte der Jünger sein müssen. So jedenfalls liegt's im Beurteilungsvermögen fehlender Menschen, der sich dem Herrn gar nicht so ohne weiteres zu nähern habe, vielleicht noch ganz hinten anzustehen hat, vielleicht auch mit gesenktem Angesicht ein wenig zur Erde geneigt, um seine äußere Bußstellung zu bekunden. Das etwa wäre die Beurteilung der übrigen Jünger gewesen. Hatte etwa Petrus vergessen, was durch ihn dort geschehen war, als er ihn verleugnete? Da können wir sagen, nein, niemals. Und Petrus war es, der es nie vergessen hat. Denn das lesen wir aus seinen Briefen. Ähnlich wie bei Paulus, dieser Heidenapostel, ein Verfolger und Zerstörer der Gemeinde in Jerusalem war. Er hat es nie verwunden, er hat es nie vergessen, was er getan hat. Und dennoch sind wir überzeugt, nicht allein Paulus, sondern auch Petrus lebte in völliger Vergebung durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und das hier, dass er als Erster beim Herrn sein wollte, war praktisch bereits die Frucht aus seiner Vergebung, die er empfing durch den Herrn. Und es war die Frucht seines gereinigten Gewissens. Denn der Herr war ihm, wie wir wissen, schon begegnet. Als er nun die Worte des Johannes, seines Mitjüngers, hörte, es ist der Herr, da konnte er keine halbe Minute mehr warten. Ihm war der Herr teuer geworden. Der Herr war ihm kostbar geworden. Und durch dieses Teuerwerden wollte er nur noch beim Herrn sein. Weil er in den Tagen des Todes Jesu mit seiner Schuld allein war, wollte er nur noch seine Gemeinschaft suchen und haben. Und ich bin überzeugt, wer wirklich verstanden hat, was Vergebung der Sünden im Blute Jesu abzuwaschen bedeutet, der kann sich nicht anders verhalten als hier Petrus. Er sucht die liebende Gemeinschaft mit dem Herrn. Er konnte nicht warten, bis das Schiff das Land erreicht hatte. Er wirft das Obergewand um. Für die Jünger mochte er vielleicht nackt sein. Aber für den Herrn Jesus, der ihm alles vergeben hatte, für ihn war er schon bedeckt. Er wirft sich in den See. Sein Herz war es. Es zog ihn zu Christus hin. Bruder und Schwester, möchtest du nicht auch in diese Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft sein, wo dein Herz sich hinzieht, wo Christus ist, in seine innige, liebende Gemeinschaft? Gibt es etwas Schöneres, als zu wissen, Jesus, der Herr, hat dich lieb? Petrus hatte es erfahren. Hatte er doch gesagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Petrus war viel vergeben worden. Genau darum liebte er seinen Herrn nunmehr aus tiefem Herzen. Wie sieht deine und meine Liebe zum Herrn eigentlich aus? Du magst es wagen zu sagen, aber wir wollen das nicht wissen. Wir wollen den Herrn Jesus fragen, wie wird der Herr Jesus deine Liebe zu sich, zu ihm sehen? Das ist die Frage. Dieser Petrus dachte in keiner Weise, weil ich so tief gefallen war, weil ich sie ihn so gemein verleugnet habe, sollte ich nicht, durfte ich nun nicht der Erste sein. Wenn die Sünden vergeben sind, und bei Petrus waren sie in Ordnung gebracht, steht nichts mehr zwischen Gott und uns. Das ist Vergebung durch das Blut des Lammes. Das ist Charakter des Neuen Testaments. Das ist geoffenbarte Liebe Gottes zu verlorenen Menschen. Das Gewissen des Petrus war frei und darum durfte er wieder, wie zuvor, wie vor seiner Verleugnung, der Erste sein. Ich bin überzeugt, nach all dem Gelernten hätte der Petrus in dieser Position einem Malchus kein Ohr mehr abgenommen. Ich glaube, seine Bemühungen, der Erste zu sein, galt ab hier nur noch im positiven Sinne, nur noch mit dem Herrn Jesus in tiefer Gemeinschaft zu sein. Und ich möchte hier an dieser Stelle nur sagen, wohl dem Kinde Gottes, der verstanden hat, sich in den wenigen Jahren unseres irdischen Lebens, sich vom Herrn Jesus richtig und recht und innig lieben zu lassen. Wer das versteht, geht nur mit 1% der Hindernisse durch das irdische Leben. Ich darf sagen. Das Gewissen des Petrus war durch Vergebung unseres Herrn frei. Die Liebe des Herrn war dafür seine Garantie, die er erfahren hatte. Es war die Garantie seines Vertrauens zu ihm. Vertraust du dem Herrn Jesus? Dann wirst du in dem rechten Glaubensverhältnis zu Christus gefunden. Möchte ein solches Vertrauen in unser aller Herzen sein, denn nur dadurch können wir unserem Herrn Ehre bereiten. Nicht anders. Wäre etwa der Herr Jesus erfreut worden, wenn der Petrus nach seiner völligen Vergebung noch ganz schüchtern hinten 2 Meter hinter dem Letzten gestanden hätte, und zwar ein wenig herumgedreht, als ob er unwürdig sei? Mit Sicherheit nicht. So redet der Seelenfeind. Satan. Dass Fehltritte und Verleugnungen auf seinem Wege liegen, obgleich Vergebung vorhanden ist. Geben wir Acht, lassen wir uns die Galle des Feindes nicht in unser Glaubensleben hineinstreuen. Gewiss, aber diese sind durch das Blut des Lammes absolut vergeben. Wenn dies geschehen ist, wenn eine vollkommene Vergebung vorhanden ist, dann wird durch die vollkommene Vergebung Frucht gefunden. Die Frucht davon ist liebende Nachfolge in den Fußstapfen Jesu. Hätte der Petrus in diesem Fall auf den Satan gehört, dann wäre sein Herz unglücklich gewesen und vielleicht für lange Zeit unglücklich geblieben. Welch eine Verantwortung. Haben wir ein jeder um das eigene Herz vor Gott. Aber der Herr Jesus freute sich, als er Petrus sah. Denn der Herr Jesus betrachtete ihn, der als erster jener Jüngerschar auf ihn zukam, als einen, der durch sein vergossenes Blut, durch das Blut des Kreuzes völlig reingewaschen war. Sag, Bruder und Schwester, kannst du solche Tatsachen, der du dein Leben einmal Christus übergeben hast, etwa wieder vergessen? Kannst du die Liebe dessen, der für dich am Kreuz gestorben ist, eh und je in die Vergessenheit bringen? Vielleicht magst du nicht wagen, deine Augen zu ihm, unserem Gott, aufzuheben, weil du deine Sünde erkannt hast, wie Gott sie sieht. Schau nicht bei der Vergebung noch länger auf deine Sünden. Schau nicht zurück. Schau nicht in deine Vergangenheit. Schau hin zum Kreuz, wo die Dinge der Sünde gesühnt worden sind durch den einen, der da würdig war. Und das Zeugnis des himmlischen Vaters wiederholt empfangen konnte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dort am Kreuz, nicht anderswo, dort floss Blut und Wasser, wie wir es in diesen Tagen gehört haben, aus seiner Seite. Du hast dadurch aber ganze Vergebung. Entehre deinen Herrn und Gott nicht durch Denkweise in Halbheit. Christus hat am Kreuz keine halbe Sache gemacht. Nein, nein. Das sind Gedanken des Unglaubens, wodurch wir Gott entehren. Nicht allein nur die völlige Vergebung, sondern auch die Reinigung haben wir durch ihn, wie die Schrift sagt, von aller Ungerechtigkeit nach 1. Johannes 1, 9. Vergebung und Reinigung durch sein Opfer. Wir denken an 1. Johannes 1, 7 und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde und wir denken hier an die Ungerechtigkeit nach Epheser 5, Vers 25 bis 26, durch die Waschung mit Wasser, durch sein Wort. Er, unser Herr, er verwendet sich für uns, die wir ihm gehören, in der Eigenschaft als Hohepriester. Die verlorene Welt kann Christus nicht als hohen Priester beanspruchen. Christus antwortet nicht darauf. Die verlorene Welt hat keinen hohen Priester, der sie vertritt. Sie haben, soweit sie noch nicht Errettung gefunden haben durch Bekehrung, sich zum Kreuz zu wenden. Dort ist's geschehen, was wir verbrochen haben, durch die Dienstbarkeit der Sünde. Aber jene, die nun Vergebung empfangen durften, verwendet als Hohepriester. Aber so völlig und so total wusste sich der Petrus von seiner Schuld, der Verleugnung des Herrn gereinigt, dass er wenige Wochen später in Jerusalem dem Volke Israel sagen konnte, das ist einfach grandios. Er sagt diesen unerretteten Israeliten, dass sie den Gerechten und den Heiligen, steht wörtlich geschrieben, angesichts des Pilatus verleugnet haben. Das sagt er denen. Der Petrus, der seinen Herrn so brutal verleugnet hatte. Geschwister, das ist möglich durch die Vollkommenheit der Abwaschung von Sünden durch sein Opfer am Kreuz. Ach, dass wir doch Christus, unseren Herrn, lieb haben möchten von ganzem Herzen. Zweimal führt dieser Petrus ihnen die Schuld der Verleugnung vor Augen. Seinen Landsleuten, seinen jüdischen Mitbürgern in Jerusalem. Und nur zu leicht hätten genau diese zu ihm sagen können, du hast es doch nicht besser gemacht. Hast du ihn nicht auch verleugnet? Und das noch vor einer Magd. Aber seine absolute, seine völlige, seine vollkommene Vergebung, die er empfing, und seine Wiederherstellung, die er erhielt, hinderte ihn nicht an dem gewaltigen Zeugnis für seinen geliebten Herrn, mit dem er, Petrus, völlig im Reinen war, nicht aber seine Landsleute in Jerusalem. Nun, als sie nun, wir kommen zurück zum Thema, als sie nun ans Land ausstiegen, da sehen Sie ein Kohlenfeuer. Fisch und Brot darauf liegen. Alles das hatte der Herr in der Zwischenzeit für Sie bereitet. Dieser Fisch war nicht aus dem Fischfang. Denn als Sie kamen, da lag bereits gebratener Fisch für seine Jünger obendrauf, war schon fertig. Petrus hat da noch viel mitgemacht. Er wurde erinnert an das letzte Kohlenfeuer. Als er ihn anlässlich der Gottlosen verleugnet hatte. Und der Herr Jesus macht ausgerechnet wieder ein Kohlenfeuer an, um ihm in Liebe zu dienen. Das ist die Art Jesu. Die Bibel sagt, dass Gott niemanden etwas vorwirft. So steht es im Jakobusbrief. Und Gott, der niemanden etwas vorwirft. Geschwister, hier könnten wir alle lernen, das Wesen Jesu anzunehmen. Vorwürfe sind nicht von oben, sind nicht von dem Vater der Lichter. Der Jesus ist unser Vorbild und Meister. Er hat's uns gezeigt. Er hat dem Petrus keine Vorwürfe gemacht. Der Jesus hat seinen Jüngern auf dem Weg des Ungehorsams am See auch nicht zu verstehen gegeben, ihr sollt Kohldampf schieben, ihr Kerle. Hat er nicht gedacht und nicht gesagt. Es schadet euch nichts, dass ihr nichts gefangen habt. Ihr wart ja ungehorsam. Das wäre doch ein erklärlicher Vorwurf gewesen, den jeder der Jünger verstanden hätte. Das macht der Herr Jesus nicht. Wieso ganz anders handelt doch der Herr als wir Menschen. Dabei sind wir Menschen alle irrend. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Der Jesus war die personifizierte Wahrheit. Er machte keinen Vorwurf. Dann sagt er, bringet die Fische zu ihm. Bringet die Fische her. Das heißt, die Frucht ihrer Arbeit, diese Fische sollten sie zu ihm, zum Herrn, ans Ufer bringen. Das hat etwas zu sagen. Das tiefe Belehrung enthalten. Die Frucht ihrer Arbeit sollte nicht Speise für sie selbst sein. Ach, dass wir das doch auch in unsere Evangeliumsarbeit mit hineinnehmen möchten. Dass wir erkennen, dass wir haben kein Recht, von der eigenen Arbeit jener Frucht zu leben. Wie leicht sind wir dazu aber geneigt, die Frucht unserer Arbeit zu genießen. Was wir auf sein Wort hin gefangen haben und nur zu schnell sind wir mit solchen Angaben auch im Angeben. Vielleicht wollen wir es nicht, aber wer von uns würde keinen alten Menschen mit einhertragen? Wer wäre von uns nicht im Fleische, der kann sich nach der Stunde dann melden. Unsere Speise soll nicht das sein, was wir gefangen haben, sondern unsere Speise soll das sein, was unser Herr uns liebend zubereitet hat. Sagt Bruder und Schwester, hast du ein Ja dazu? Kommet her, sagt er, frühstücket. Und der Petrus, der redet nicht mehr. Kein Wort. Sonst war er immer der Erste, der da geredet hat. Jetzt ist er stille. Petrus ist beschäftigt mit dem Kohlenfeuer. Hätte er nur den Herrn nicht verleugnet. Und Geschwister, so viel wir heute als Kinder Gottes auch in Schuld vor dem Herrn stehen und eine solche Schuld noch nicht bereinigt haben, wir alle kommen in den Zustand wie Petrus damals. Denn das ist unsere Belehrung, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Christi sagen werden, warum habe ich nicht gehört? Warum denn nicht? Ich habe es doch gewusst. Der Jesus hat doch ohne Vorwurf so liebend zu mir geredet. Warum habe ich denn auf seine liebende Rede keine Antwort gefunden? Aber es gibt auch in dieser Frage in der Ewigkeit ein Tabu. Das, was wir hier nicht in Ordnung gebracht haben, wird uns in der Ewigkeit für die Ewigkeiten der Ewigkeiten in der Beziehung des Lohnes auch Verlust bleiben. Auch das müssen wir sagen, denn so deutlich redet Gottes Wort im Neuen Testament. Wie wichtig ist es doch, Gottes Wort genau zu kennen. Was sagt der Herr Jesus zu seinen ungehorsamen Jüngern? Jetzt habe ich euch auf frischer Tat ertappt. Ich werde euch die Köpfe Vers 9, er war der, der ihnen die Füße gewaschen hatte. Er sagt, kommet her, aber frühstücket. Er war der, der ihnen diente inmitten ihres Ungehorsams. Später, wenn wir beim Herrn Jesus sein werden, das heißt, am Ufer der Ruhe, dann werden wir einmal die Früchte zählen. Und dann ist es soweit, dass der Herr Jesus es ist, der uns zu Tische sitzen lassen haben will. Er wird uns bitten, dass wir Platz nehmen. Er will uns dann bedienen. Wie wir das in Lukas 12, Vers 37 lesen. Das ist die Gesinnung Jesu. Bruder und Schwester, meinst du nicht, dass du das eine oder andere heute Abend dem Herrn im Gebet zu bringen hast, was der Herr Jesus von dir erwartet? Er macht dir keine Vorwürfe, aber der Herr Jesus erwartet einiges. Denn das Wissen um seinen Willen verpflichtet unsere Herzen zum Gehorsam. Aber er, unser Herr Jesus, hat uns auch jetzt schon ein Mahl bereitet, wo wir geladen sind zu essen und die Frucht seiner Liebe zu genießen. Das ist die Gemeinschaft, die wir mit Christus haben. Aber möchten wir nie begehren, möchte der Herr uns nur so führen, dass wir nie begehren, unsere Seele an unserer Arbeit sättigen zu wollen. Und nur zu leicht ist in der Gemeinde Jesu geschehen, dass die Fruchtbarkeit und die Bestätigung durch den Herrn nicht mehr gegeben werden konnte, weil man Ehre für sich nahm. Oh, dass wir da bedacht sind. Sie gehört dem Herrn, dem Zubereiter des geladenen Tisches, des Ortes seiner Gemeinschaft. Der Jesus möchte, dass sein Haus voll werde. Wir kennen den Auftrag des Evangeliums, den alle die haben, die ihm gehören, dass wir bezeugen, was Christus an uns getan hat, an jenen, die ihm noch nicht gehören. Mit diesem Zeugnis können wir sein Herz erfreuen. Du magst anfangen mit Zittern und Zagen. Es macht nichts, wackel du ruhig dabei. Wenn du genügend Christus bezeugt hast, wackelst du nicht mehr, sondern teilst freudig Traktate aus. Einladungen, dass wir kommen sollen, um zu hören das Wort des Herrn. Wir wollen dankbar sein, dass wir geistlich noch die Möglichkeit besitzen, zu kommen, um geistliche Speise in der Gemeinschaft mit Christus zu finden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Der Herr möchte Gnade geben, dass wir aus diesem, das Notwendige für unsere Herzen gehört und die rechten Schlussfolgerungen in der Unterwerfung unter seinen Willen vollziehen. So wird Christus in deinem Leben verherrlicht und nicht anders. Wir preisen seinen Namen, dass er es vermocht hat, durch sein Wort unsere Herzen anzusprechen.
Aber seine Rede ist vergeblich, wenn wir nicht Ja sagen, Herr Jesus, ich will. Und wenn wir es dann tun, wie er geredet hat. Amen.